Der GT Talk 24 Stunden Daily zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring wird dir präsentiert von Dekra, der globale Partner für eine sichere und nachhaltige Welt seit 100 Jahren. Erlebe die Historie auf 100years.dekra.com. Einer nur und herzlich willkommen zum GT Talk 24 Stunden Daily, das Ganze zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring zum Jahre 2025, ja, und es ist am Freitag einiges passiert. Das Top-Qualifying mit dem schweren Unfall von Laurens Vanthoor reden wir gleich drüber, genauso wie die Pole-Position von Kevin Estre, sowie auch wie die Startaufstellung und die dann doch sehr milde Strafe für Mirko Bortolotti. 10-mal an einer roten Flagge vorbeigefahren. Das und viel mehr gibt's jetzt in den kommenden Minuten für euch am Rennsamstag. Und damit nochmal ein Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser dann doch letzten Folge des GT Talk 24 Stunden Dailies zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, präsentiert von der Dekra. Und wir schauen natürlich auf das Top-Qualifying, kommen natürlich nicht darüber hinweg, darüber auf das Thema des Tages wahrscheinlich zu sprechen, das Thema rund um Laurens Vanthoor. Ja, was ist denn dort passiert? Man hat erst gedacht, okay, das Top-Qualifying geht so seines Weges. Die erste Runde und die ersten Runden sind in dem Sinne ganz gut abgelaufen, hatte man so gedacht, denn viele waren schon vor dem Komplettieren der ersten Runde, bis es dann ja zum heftigen Unfall kam von Laurens Vanthoor. Das im Bereich Schwedenkreuz, Arenberg, Schwedenkreuz ist es passiert, in Arenberg ist er ausgekommen, weil wenn wir ehrlich sind, wenn du in Schwedenkreuz abfliegst, dann landest du meistens dann doch im Kiesbett von Arenberg, also viele Ausweichmöglichkeiten hast du in dem Sinne ja dann doch eigentlich nicht. Ja, und das ist so ein Thema, ich glaube, so richtig auflösen kann man oder antworten kann er diesen Unfall selber. Ich glaube, da braucht man oder muss man ihm erstmal ein paar Tage Zeit geben, denn das war schon ein echt heftiger Unfall, hat das Auto verloren, um das jetzt einfach mal zu sagen, an der Schwedenkreuzkurve, kann man ja wirklich so sagen, am Schwedenkreuz hat er sich wirklich verloren, Auto dann gedreht, beziehungsweise Leichtgrip verloren, dann versucht das Auto dann doch noch um die Kurve zu kriegen und dann ging es dann auf die Wiese und dort gibt es dann keine große Ausweichmöglichkeit, Auto hat sich gedreht über den Curb, fast auch noch überschlagen, da muss man echt von Glück sprechen, dass das Auto dann nicht aufs Dach oder auf die Seite gelandet dann noch ist, in Richtung Kiesbett, sonst wäre das noch übler ausgegangen, somit viel Energie auch schon beim Dreher abgeflossen und dann ging es dann heftig in die Leitschiene. Die Leitschiene auch teilweise im Auto vorne verfangen, zumindest das, was man in den Fernsehbildern auch so gesehen hat. Also so ganz ohne war dieser Unfall auf jeden Fall nicht. Das hat man gesehen. Also das war schon, wie gesagt, eines der heftigeren Unfälle in der Kategorie Top-Qualifying und auch einer der heftigeren Unfälle im Thema 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mit den GT3-Fahrzeugen. Das passiert ja öftermals vielleicht dann auch im Top-Qualifying, weil man eben mit diesem 100% Risiko hineingeht und nicht wirklich dann zurücksteckt, wenn jetzt dort Verkehr gewesen wäre, je nachdem, hätte er komplett zurückgezogen. Klar, kann man sagen, wäre ihm das vielleicht auch möglicherweise bei einem normalen Qualifying 1, 2 oder 3 passiert. Aber in gewisser Weise fährt man dann doch im Verkehr etwas anders. Jetzt hier Top-Qualifying, da geht's einfach um den ersten Startplatz. Und wenn du jeden danach fragst, der dort teilgenommen hat, Laurens Vanthoor, Kevin Estre, egal wer es war, die wollen auf der Pole stehen, das ist keine Frage. Und dann passieren halt auch mal vielleicht ein Fehler, vielleicht auch ein Materialdefekt oder etwas, was dann beim Porsche mit der Nummer 16 nicht so richtig zu laufen gescheinen hat. Das ist alles relativ, das ist alles erstmal ins Dunkel geraten, ne? Aber man will ja auch nichts unterstellen, deswegen einfach ein Wahnsinnsunfall, mit dem ja da doch noch alle mit dem Schrecken davon gekommen sind, das Fahrzeug Sally, so wie es so schön genannt wird, in Hommage an Sally von Cars, ist leider nicht mehr so gut drauf, also das Fahrzeug hat man dann auch abgemeldet. Man wird nicht mit der 16 starten. Sicherlich auch beim Thema Lawrence Vanter, ob er da überhaupt in der Lage gewesen wäre. Wahrscheinlich körperlich auf jeden Fall. Wurde ja nochmal im Medical Center gecheckt während der Unterbrechung von gut fast 3 Stunden. Aber je nachdem wäre da ein Starten, so blöd es klingt, auch selbst beim Rennen, wenn das Auto einigermaßen aufbaubar gewesen wäre. Wie gesagt, ist es ja nicht, Auto wurde zurückgezogen. Ob man dann gesagt hat, wir starten, keine Frage. Das sicherlich auch nochmal, je nachdem, zur Debatte gestanden. Die ist, dass es ihm gut geht, und Kollege Edgar Mielke, der ja unter anderem dieses Rennen kommentiert, hat mit ihm gesprochen. Da hören wir mal kurz rein.
Ja, für mich die positivste Nachricht. Ich habe diesen jungen Mann, der uns alle ja in Angst und Schrecken versetzt hat, heute Nachmittag gerade getroffen. Lawrence, die wichtigste Frage, wie geht's dir?
Hab schon mal deutlich bessere Tage gehabt. Ist definitiv den nächsten Tag spüren. Das war auch eins von denen, wo man mal danach kurz nachdenkt, von, es hätte auch anders ausgehen können, aber ja, im Prinzip alles ist in Ordnung. Ja, alles auch so, dass das Rennen gelaufen ist, Auto kaputt ist und so weiter. Nicht das, was man möchte.
Ja, das ist Nebensache. Die wichtigste Nachricht ist, du bist okay. Das erleichtert mich auch, der es kommentieren musste, enorm. War das der schlimmste Unfall deines Lebens? Danke, Lawrence Vanter, und erhol dich gut.
Das Eddie Mielke mit Lawrence Vanter, und wie gesagt, die Stimmung war sehr zurückhaltend, natürlich von beiden Seiten aus. Da war man wirklich froh, dass es eben so passiert ist, dass er dort aus dem Auto ohne Probleme aussteigen konnte. Er sagte ja selber, ja, das Blöde ist, das Auto ist dahin, wir können das Rennen nicht weiterfahren oder das Wochenende nicht fortsetzen, wie geplant, aber er hat ja auch selber gesagt, das war das schwerste, der schwerste Unfall, den er in seiner Karriere hatte, und das muss mal einer was sagen, hat ja in Macau schon mal auf dem Dach gelegen, hat auch hier am Nürburgring mit seinem Bruder Dries Vanter, damals noch im Diensten von Audi, eine Kollision gehabt, die jetzt auch nicht ohne war, deswegen... Das sind schon Sachen, wenn er sagt, das ist somit der schwerste Unfall oder der schwerste Unfall gewesen, hat das schon einiges zu sagen. 14.52 Uhr gab es dann die Entwarnung. Lawrence Vanter begab sich nach seinem Unfall ins Medical Center. Die ärztliche Untersuchung, an der auch das medizinische Team von Porsche und Motorsport teilnahm, ergab, dass es ihm bislang gut geht. Das hat das Team mitgeteilt. Und auch das Statement ist dadurch in Arbeit gewesen, und dann kam später heraus, dass es für die 16 nicht mehr weitergeht. Wie gesagt, die Mitteilung kam dann kurz vor dem Start der Neuansetzung dieses Top-Qualifyings ab 15.46 Uhr ungefähr. Das Team hat mitgeteilt und bestätigt, dass das Auto eben nicht zum Rennen antreten wird und damit ein Favorit rausgeht aus diesem 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Dann kommen wir, bevor wir auf die Pole und auf dieses Top-Qualifying in der Neuansetzung sprechen, sprechen wir sicherlich auch noch über die 27, nämlich für den Ab Lamborghini könnte, und das war ein könnte, vor dem Top-Qualifying der Neuansetzung ein Ärgernis geben, zu dem Zeitpunkt wegen möglichen Verstoß unter roter Flagge, und das war schon sehr heftig. Wenn man sich die Onboard nochmal anschaut und mitzählt, fährt der Pilot, und das war kein geringer als der aktuelle DTM-Champion Mirko Bortolotti, 10-mal an einer roten Flagge vorbei, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, bis der Aston Martin aus dem Hause Wagners Motorsport aus der AM-Klasse herankommt, in langsamer Fahrt unterwegs ist, weil Speedlimit 80 km/h bei roter Flagge, und dort heißt es dann, ja, die Geschwindigkeit muss auch eingehalten werden, und Mirko Bortolotti war dort in Renntempo unterwegs, und das hat die Rennleitung respektive die Bordkommissare, und da hieß es dann, ja, kurz nachdem diese Top-Qualifikation zu Ende war, das Vergehen um 13.46 Uhr stattgefunden, war dann die Entscheidung, das Auto mit der Nummer 27 muss vom Ende der Startgruppe 1 starten, also wirklich die allerletzte Position. Gleichzeitig heißt es dann auch Withdrawal of the DMSB Permit Nordschleife mit der drangehangten Nummer für seine Lizenz. Gleichzeitig heißt es dann auch Penalty Part 2 is suspended. Also suspended ist ja nicht, ist ja nur eine Aufhebung, aber until the end of competition. Also man behält sich das vor, dass das erst passiert, wenn dann das Auto tatsächlich erst dieses 24-Stunden-Rennen beendet hat. Dann kommt man zur Entscheidung, okay, diese Lizenz wird dann auch wirklich entzogen. Und das macht irgendwie in gewisser Weise, wenn man die Regelauslegung wirklich sieht, was das Thema Rotvergehen angeht, eigentlich keinen Sinn. Man begründet zwar offiziell, dass es keine wirkliche Safety Reasons oder Sicherheitsrisiko dargestellt hat. Also no dangerous situation was determined by intensive control of the available videos. Und gleichzeitig war ja schon ein gewisses Risiko, weil bei roter Flagge, jetzt kann man begründen, nochmal, es ist im Bereich Pflanzgarten respektive dann im Stefan Belloff S passiert. Dennoch muss man sagen, man weiß bei roter Flagge ja nie, was dann kommt. Es können Leute auf der Strecke sein, die noch was bergen müssen. Es können trotzdem immer noch Fahrzeuge auf der Strecke stehen. Egal, ob es Intervention-Fahrzeuge, Bergungsfahrzeuge sind oder Rennfahrzeuge, wo daneben ein Fahrer steht. Und du fährst dann mit normaler Renngeschwindigkeit rund bei 220 da durch und bist auch nur Kontrolle deiner eigenen Sinne. Deswegen ist das nochmal ein deutliches Fehlverhalten. Da ist für mich auch der Fahrer im ersten Moment egal. Besser gesagt, hier ist der Fahrer vielleicht noch mehr in der Verantwortung zu nehmen, denn Profirennfahrer und vor allen Dingen Vorbild für alle restlichen Teilnehmer außerhalb des Profifeldes. Und da gab es natürlich auch, klar, im Internet einige, die gesagt haben, diese Strafe geht auch gar nicht. Und auch von den Teilnehmern hat man auch aus dem Paddock hier und da schon gehört, warum gibt es dort überhaupt Unterschiede, weil wenn es jetzt, wie gesagt, andere Fahrer betroffen hätten, das haben wir zum Beispiel das Thema bei der 979 gehabt, am gestrigen Tage, dort gab es ein Withdrawal, so ist nämlich der Unterschied, der Nürburgring Nordschleifen-Lizenz beim Auto von SRS Team Sorgrennsport mit der 979 bei Ignoring Flag Signals im Endeffekt, ist das nichts anderes. Man ist dort zwar bei der Code 60 wohl zu schnell gefahren, man konnte hingegen etwas anderes beweisen. Deshalb wurde die Strafe dann für Annalena Bienkowska aufgehoben. Doch hier muss man sagen, bei Bortolotti gab es Kamerabilder, die das bewiesen haben. Er ist deutlich zu schnell gefahren und er hat ein Fahrzeug überholt. Also es gibt eigentlich drei Fälle, warum man diese Permit entzogen kann oder entziehen kann. Das sind drei Fälle und wenn du einen vierten Fall noch brauchst, ist es halt, wie gesagt, Profirennfahrer und das ist eigentlich seine Lebensversicherung, wenn man das so sehen möchte, mal für seinen Job. Wenn jetzt ein LKW-Fahrer deutlich zu schnell fährt im echten Leben und ist halt auch sein Beruf, sein Führerschein ist in dem Sinne ja auch so ein bisschen sein Arbeitsausweis, dann kann er natürlich auch nicht weiterfahren. Deswegen kann man das so ein wenig gleichsetzen, wie gesagt, dass man dann auch noch Vorbild für die gerade, in Anführungszeichen, kleineren Klassen ist, ist doch wohl auch völlig klar. Deswegen die Entscheidung absolut, finde ich, nicht nachvollziehbar, denn man kann dort anders handeln, man muss dort eigentlich anders handeln und warum muss man denn andere Fahrer, Hersteller oder auch Teams anders behandeln als andere? Das muss man und will man auch nicht verstehen. Man ist zwar zu der Entscheidung gekommen, wie gesagt, es war nicht gefährlich, aber es war klar, es war ein Top-Qualifying. Dort fahren nur 17 Fahrzeuge, respektive 16 Fahrzeuge mit. Und dass da relativ wenig passieren kann oder dass hinter und vor dir weniger Autos oder die Abstände in gewisser Weise größer sind, das ist auch wohl auch klar. Das hat dieses Qualifying-Format allein schon vorgesehen. Deshalb muss ich sagen, bin ich mit der Entscheidung absolut nicht d'accord und da muss man sich beim Fahrer oder beim Lager von Abt respektive dann auch bei Lamborghini darf man sich absolut nicht in die Opferrolle stellen, respektive man muss diese Entscheidung so nehmen, wie sie kommt. Und da ist man absolut noch mit dem blauen Auge davon gekommen. Also das für mich, wie gesagt, keine Begründung, warum man eigentlich dort einen Fahrer nicht ausschließen sollte. Das ist für mich ein wenig an den Haaren herbeigezogen, warum man, wie gesagt, nicht dort den Ausschluss von Mirko Bortolotti dort gemacht hat. Wäre, wie gesagt, das Ding von allen gleich gewesen, hätte das ein anderes Fahrzeug gemacht, zwar unter normalen Qualifying-Bedingungen, also alle Fahrzeuge könnten teilnehmen, wäre es aber mal sowas von ein Ausschluss gewesen. Deshalb nochmal, gleiches Recht für alle, warum denn hier wieder anders? Und dann kommen wir nur noch sportliche. Kevin Estre macht mal eben die dritte Pole für sich selbst klar. Also stellt damit mit Maro Engel gleich dritte Pole für ihn. Damals die erste Pole ja eingefahren. Damals ja noch mit McLaren-Diensten bei Dörr. Und jetzt eben ist er mit Porsche wieder an der Pole mit dabei. Die Zeit 8:12.741 war jetzt nicht allzu schnell wie die damalige Rekordzeit, die auf den Asphalt gebrannt worden ist von Luca Ludwig oder beziehungsweise von Daniel Kaiwitz. Luca Ludwig damals mit an dem Fahrzeug beteiligt gewesen. Aber jetzt, muss man sagen, waren wir ein bisschen früher unterwegs, zur Mittagszeit, deswegen eigentlicherweise zur Mittagszeit unterwegs gewesen. So, später ja die Qualifying-Phase stattgefunden am Nachmittag, da kommt man ja hier und da immer noch auseinander. Aber wie gesagt, Kevin Estre dort die Zeit gefahren, 8:12.741, also das extrem stark. Knapp dahinter, muss man sagen, 1,168 Sekunden war Thomas Neubauer. Und das, muss man sagen, war jetzt nicht unbedingt zu erwarten von Realize Kondo. Zwar der Ferrari auch in den Nürburgring-Langstreckenläufen ziemlich gut und stabil unterwegs gewesen. Mit Axel Jeffries, mit Felipe Fernandez-Laser und David Perrell. Doch relativ neues Team, relativ neues Konstrukt. Klar, Rinaldi Racing jetzt nicht neues Team, aber so das Drumherum relativ neu. Deswegen hat man sich ja auch vor dem Mercedes-Team GetSpeed Mercedes gesetzt. Maro Engel dort die Zeit gefahren mit 8:14.233. Zwar nur 13 hinter dem Franzosen und hinter dem Ferrari. Dennoch ist das auf jeden Fall mal ein dickes Ausrufezeichen, was dort die 45 gesetzt hat, wie sie dann im Rennen durchkommen. Das ist ja wieder dann eine andere Frage, aber das kann man ja bei jedem so stellen. Denn wenn man die Pole-Statistik heranzieht, ist es ja seit 2008 nicht mehr passiert, dass einer von der Pole Position das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring gewinnen konnte, aber Mantai war damals beteiligt und wenn einer von Pole gewinnen kann, dann wohl wahrscheinlich Mantai. Folgend dann auf Platz 4, und das war ja am Anfang so ein bisschen ein Rumgeruckle bei Nico Menzel. Man hatte dort ein Bremsproblem festgestellt, das Auto deshalb in der ersten Session vor dem Abbruch in die Box gefahren. Eigentlich hätte man nur eine Runde gehabt. So hatte man in dem neuen Modus zwar auch nur eine Runde, hatte aber nicht den Nachteil, dass man die eine Runde quasi gestrichen bekommt, weil man eben diese Reparatur machen musste oder diesen Fehler ausmerzen musste. Nico Menzel Vierter, dann in der Neuansetzung am Nachmittag 8:14.279 0,046 Sekunden hinter Maro Engel und 1,538 Sekunden, so haben wir es jetzt, hinter dem Auto von Maro Engel, also Startreihe 2 damit komplett. Dann folgte das Auto von Jordan Pepper, Mirko Bortolotti, Daniel Roncadella. Das Auto wird, wie gesagt, nach hinten versetzt. Man wäre eigentlich auf der fünften Position gestartet. Man wird aber jetzt, wie gesagt, von ganz hinten starten. Dann Scherer Sport PRX, wie gesagt, auf der fünften Position mit Christopher Hase, Luca Ludwig und Markus Winkelhock. Und die Titelverteidiger sind wahrscheinlich für einiges zu haben an diesem Wochenende. Dann das zweite Auto von Abt, das Auto, was auch regulär dann auch starten darf in der Startgruppe 1 und nicht von hinten, sondern auf 6 mit Marco Mappelli, mit Christian Engelhardt und Luca Engstler. Auf 8 Walkenhorst Motorsport, das beste Pro-AM-Auto mit Nico Hahnke, Andreas Borchardt, Oliver Söderström und Christian Krognes, der die Zeit gefahren hat mit 8:16.133, 3,4 Sekunden dorthinter. Finde ich zumindest Aston Martin interessant, finde ich so ein bisschen. Man kann es kaum glauben, aber wirkt für mich so ein bisschen wie ein Dark Horse. Aber das kann auch absolut täuschen. Ich würde mich freuen, zumindest wenn Wagen aus Motorsport mit diesem Auto nicht schlecht abschneiden würde. Dann folgend, gestern noch eingeschlagen, heftig im letzten Abschnitt oder im Qualifying Nummer 2. Letzter Abschnitt des Tages am Donnerstag. Dan Arrow, Ben Büyünagel, Mustafa Mbekaya und Gabriele Piana. Im Black Falcon Team IAI. Das Auto, was dann von 8 starten wird, pro AM-Fahrzeug, also 2 pro AM-Fahrzeuge, dann auf 7 und auf 8, auf 9. Zu sehen dann Ralf Aaron, Lukas Auer, Adam Christodoulou und Mikkel Grenier. 8, 17, 3, 6, 9, 4,6 Sekunden hinter der Spitze. Und dann machen wir die Top 10 noch fest mit Dennis Fetzer, David Schumacher, Salam Uyega und Yusuf Uyega. Das war der einzige Ford Performance-Fahrzeug HRT eingesetzte Ford, der dort in der Top-Qualifikation mit dabei war. Ausgeschieden, respektive nicht qualifiziert, das Auto mit der 11, dort wird man ja auch rückversetzt. Also von daher das zu vernachlässigen in der Top-Qualifikation. Eine zum Standpunkt feste Startaufstellung haben wir bisher noch nicht. Die wird dann wahrscheinlich am Morgen des Rennens ausgegeben, so zumindest mein Stand aktuell. Deshalb kann ich mit euch da bisher zumindest im Detail in den einzelnen oder in der SP9 damit noch nicht dienen. Das wird sich dann am Rennen dann spätestens auf jeden Fall mal klären. Schauen aber gern nochmal in die Klassen hinein, in der in den wichtigen Klassen, die es dort mit dabei geht. Alternative Kraftstoffe, auch ein großes Thema. Dort die Pole Position reingefahren. Benjamin Leuchter, Johann Christoffersen, Heiko Hammel und Nicolas Otto. Das Ganze im VW Golf GTI Clubsport 24 Stunden. Also ein Auto, was sich ja, wie gesagt, auf alternative Kraftstoffe setzt. Die AT3 dort mit am Start mit 8 Fahrzeugen. Also auch eine Klasse, die sich dort sehr stark und über die Jahre extrem stark gewachsen ist. Dann blicken wir noch auf die M240. Adrenalin Motorsport mit Team Manhattan Wheels dort mit der Pole Position 9.34.689 dort eingefahren worden von Sven Markert, Adrian Ritschny mit Jakob Erlbacher und Stefan Gaukler, mein Gott, haben wir es aber mit den Versprechern am heutigen Tag. Sowie Cup 2, die mit interessanteste Klasse wahrscheinlich neben der SP9, wenn es um spannende und knappe Kämpfe geht. Dort hat sich die Pole ebenfalls knapp entschieden. 1,13 Sekunden waren dort zwischen Tobias Müller und Patrick Rütter sowie Fabio Grosse, die sich dort das Auto teilen. 9,48, das Auto von Losch Motorsport bei Black Falcon gegen SS Team Sock Rennsport. Und die hatten eben das Nachsehen, müssen auf der 2 starten. Und 8,31, 2,30, eine sehr, sehr starke Zeit. Auch in der Cup 2, in der Cup 3 mit den Porsche Cayman-Fahrzeugen ist es die 9,62, das W&S-Fahrzeug mit eben Joshua Balanski mit Finn Zulauf, Lorenz Stegmann und Moritz Oberheim, die sich dort mit 8,59, 4,76 durchgekämpft haben. Dahinter Heiko Eichenberg, Harley Horton, Björn Simon und Peter Kate, die sich dort auf die 2 gesetzt haben, SS Team Sorg Rennsport. An der AM-Klasse ist man dort unterwegs, aber das Auto mehr als nur amateurhaft unterwegs, da ist man richtig stark mit dabei. Und SP10 auch noch interessant zu wissen, SR, also das Schnitzel, ein Motorsport-Team mit David Tillinius, Guido Wirz, mit Reinhold Renger und Tim Neuser auf der Pole Position, dort mit dem Mercedes-AMG GT4. 9 Minuten, 2,45, das die Zeit für sie. Dahinter Phil Dörr, Peter Posabatsch, Frank Weißer und Sven Schädler mit dem Aston Martin Vantage AMR GT4 von Dörr Motorsport eingesetzt an diesem Wochenende in dieser fixierten Klasse der GT4-Fahrzeuge. Wir blicken noch ganz schnell auf die SP8T, dort nämlich auch ein McLaren unterwegs von Dörr, die eigentlich in der GT3-Klasse starten wollten, hat aber nicht so ganz funktioniert. Man hatte ein bisschen zu wenig Vorlaufzeit, deswegen geht man mit dem brandneuen, oder mit dem in Anführungszeichen brandneuen McLaren Artura Trophy Evo mit an den Start, zumindest brandneu für die Nordschleife. Ben Dörr, Phil Dörr, Volker Stritzek und Mike David Ortmann, die dort mit am Start sind. 8,46, 9,64 für das Fahrzeug. Dahinter mit 4,2 Sekunden das Auto von Team Bildstein bei Black Falcon mit Jimmy Broadbent, Steve Brown, Mikhail Schadolin und mit Manuel Metzger. Und sonst tatsächlich haben wir soweit alles gesehen und auch gehört. Deswegen freuen wir uns jetzt auf dieses 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Es wird ein tolles, es wird ein spannendes Rennen. Wie gesagt, schaut, dass wenn ihr an der Strecke seid, gut hydriert seid, aber da gehe ich mal fest davon aus, dass das auf jeden Fall mal so sein wird. Eure Favoriten könnt ihr natürlich immer wieder schreiben bei uns in den Kommentaren. Deswegen freue ich mich da drauf. Wir hören uns dann sicherlich am Dienstag oder Mittwoch wieder. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, aber da haben wir dann die Stimmen und auch alles wieder dann zum Rennen bei euch zu hören und dann auch wieder zu finden hier im GT-Talk bei meinsportpodcast.de. Wir freuen uns, wie gesagt, auf ein spannendes 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, genießt es und bis zum nächsten Mal hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.